bestätigt das. Aber ich habe schon mehrmals von denen was bekommen nach Hause. Aber dieser Mann, der das gebracht hat, der kam mir so schmuddelig vor. Der war irgendwie mir nicht sehr sympathisch. Sagt der andere, ja, bei mir war einer, der war super freundlich. Aber das kam mir so schmierig vor, so schmierig freundlich, wenn du weißt, was ich meine. So ist das. Wenn Dinge übermittelt werden, wenn Sachen weitergegeben werden, da kann manchmal die Ware ganz gut sein, aber dieses Stück bis zum Empfänger kann auch ein Problem sein. So ein Problem gab es in der Gemeinde in Korinth. Und eigentlich war es so, also erstmal vorweg, die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Der war da insgesamt 18 Monate. Man kann das auch nachlesen in der Apostelgeschichte 18. Dieser Ort war nicht sehr groß, aber doch schon irgendwie etwas geschichtsträchtig. Es lebten eine ganze Reihe ehemaliger Römerbürger dort. Und, es ist interessant, im ersten Korintherbrief wird beschrieben, dass diese Gemeinde einen großen Reichtum hat. Keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Toll, ne? Und ein zweites tolles Merkmal, sie warteten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Super Gemeinde, würde man sagen. Aber Paulus hat da was gehört und das gefiel ihm dann doch nicht so. Und davon, was da steht, das wollen wir mal betrachten. Christoph, kannst du schon mal die Bibelstelle da ranschmeißen? Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Klosleuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus, ein anderer ich von Apollos und wieder ein anderer ich von Petrus und noch ein anderer ich von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanas getauft und die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemand getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff umsonst, heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich in ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sie seine Weisheit in der ganzen, obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Ich bete noch einmal. Herr, wir danken dir, dass wir auf das unverhüllte Kreuz sehen dürfen und uns bewusst sein dürfen, an diesem Kreuz hast du gehangen, du hast gelitten, warst getrennt vom Vater. Du bist aber auferstanden nach dem Begräbnis und heute lebst du. Und wir danken dir für diese Botschaft und ich bitte dich um deinen Segen für unsere Gemeinschaft jetzt. Amen. Paulus sah also in der Gemeinde in Korinth eine Gefahr. Die spalten sich. Da sind die einen Anhänger vom Petrus, vom Apollos. Und ist das nicht etwas, was wir alle irgendwie kennen? Wenn wir die Leute uns angucken, die das Evangelium verkünden, dann gibt es welche, die mögen wir lieber. Die passen einfach irgendwie zu uns in ihrer Art, wie sie Verkündigung präsentieren. Der eine mag das lieber strukturiert und der andere lebendig, feurig, der nächste sehr vorsichtig, sensibel. Wir als Hörer sind unterschiedlich in unseren Wünschen, Bedürfnissen, Vorstellungen. Aber die, die Evangelium vermitteln, sind auch unterschiedlich. Und wenn wir diesen Punkt, das mag ich sehr und den weniger, überhöht sehen, kommt eine Gefahr dabei raus. Das, was Gott sich als Einheit einer Gemeinde vorstellt, geht flöten. Wir wissen, jeder Mensch hat auch Stärken und Schwächen. Die Stärken des einen sollen sich natürlich niederschlagen in der Gemeinde und die Schwächen werden durch die Stärken eines anderen ausgeglichen. Aufgehoben. Keiner von all den Menschen, die in der Gemeinde dienen, ist perfekt. Aber hier wurde in Korinth offensichtlich diese besonderen Eigenschaften so überhöht, dass die Gefahr von Spaltung war. Darauf reagiert der Paulus. Es kann durch diese Überhöhung von Eigenschaften passieren, dass der Blick auf den Kern der Botschaft flöten geht. Und das drückt der Paulus ganz, ganz deutlich aus. Vers 17 heißt es, die Wirkung des Kreuzes Christi soll nicht mit Handlungen oder klugen Worten zunichte gemacht werden. das Kreuz. Darum hat Tabea das so toll uns dahin geführt. Und ihr habt mit Klatschen die Enthüllung des Kreuzes begleitet. Vers 18 geht Paulus noch einen weiteren Schritt. Er sagt, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die wir gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Hier finden wir, dass Paulus die Dinge auf den Punkt bringt. Unwichtiges darf unwichtig bleiben und Wichtiges muss im Mittelpunkt stehen. Und hier sehen wir auch ganz deutlich, dass diese Botschaft vom Kreuz von vielen nicht akzeptiert wird. Eigentlich ist es logisch, dass wer sich für sehr klug hält, der wird diesen stellvertretenden Tod Jesu nicht akzeptieren. Das geht gegen jede menschliche Weisheit. Und es wird jede menschliche Leistung unbedeutend. Es spielt keine Rolle mehr, wer ich bin, was ich bin, was ich kann. Es ist völlig irrelevant, weil das Entscheidende ist das, was Christus am Kreuz tat. Das ist das Entscheidende. Und da muss ich nichts hinzutun. Das Entscheidende ist dieses, das Sterben am Kreuz. Durch dieses Sterben hat, so sagt es uns die Bibel, Gott dem Feind die Macht genommen, dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist verknüpft mit dem stellvertretenden Tod Jesu. Und das ist etwas, was für viele Leute irgendwie nicht annehmbar ist. Darum muss man, wenn man dran glaubt, wenn man das wertschätzt, muss man damit rechnen, dass es Menschen gibt, die einen ein bisschen für verdreht halten. Aber, also Paulus sagt, ich schäme mich dieses Kreuzes nicht und hält was dagegen. Für Glaubende ist diese Botschaft eine Kraftquelle. Was das konkret bedeutet und wie ich auf diese Kraftquelle zugreifen kann, das betrachten wir gleich nachher nochmal näher. Es geht, aber das war mir wichtig in diesen Versen darum, dass ich nur durch die Ebene, durch die Funktion des Glaubens von Gott empfangen kann. Und das Tolle ist, Glauben kann jeder. Da ist keiner bevorzugt. Zum Glauben sind wir eigentlich alle angelegt. Das fängt ja schon im Kindesalter an. Als Baby vertraue ich meiner Mutter. Und es baut sich auf. Ganz viele Beziehungen sind Beziehungen des Vertrauens. Und wir als Menschen dürfen Gott vertrauen. Und das kann jeder. Es ist niemand bevorzugt. Wir haben schon deutlich gehört, was in der Botschaft am Kreuz drinsteckt. Sie ist eine Kraft Gottes Versen noch etwas darüber ausgelassen, was bedeutet menschliche Weisheit und Gottes Weisheit. Vers 21 sagt er, denn obwohl sich seine Gottes Weisheit also in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Der Glaube ist also eine Entscheidung und sie wird zum Schlüssel dafür, dass ich von Gott beschenkt werde. Jetzt noch mal kurz zurück zu den Männern, die da so das Evangelium verkündigt haben. Irgendwie hatten die nicht nur Schwächen und Stärken, sie waren in vielen Dingen aber auch Vorbild. Wenn man gesehen hat, welchen Lebensweg die Jünger Jesu gegangen sind, dann konnte man sehen, was es sie gekostet hat. Viele haben alles stehen und liegen gelassen. Sie sind Jesus gefolgt. Sie haben ihr Schicksal Jesus anvertraut. Und in solchen Punkten sind sie Vorbilder und nicht schlecht zu gebrauchen. Vorbilder an sich sind ja gut. Die gibt es auch in der Welt. Mir fiel so der Mahatma Gandhi ein. Der war in vielen Verhaltensweisen ein Vorbild. Auch Paulus hat gesagt zum Timotheus oder zu den Christen, nee, zu Timotheus hat er gesagt, nimm mich als Vorbild, wie ich Jesus nachfolge. Hat sich selbst sogar als Vorbild hingestellt. Und trotzdem ist das Thema Vorbild irgendwie begrenzt. Wie ist das mit Jesus als Vorbild? Würde jeder sagen, ja, okay. Wenn wir alles tun, was Jesus getan hat und uns in dieser Haltung unser Leben gestalten, toll. Aber was merken wir dann? Stoßen an Grenzen. Und darum erzähle ich das jetzt, weil wir etwas brauchen, was Jesus hatte. Und das ist verknüpft mit dem Wort vom Kreuz. Dadurch, ach, wir sind wieder zurück. Dadurch, dass wir Jesus vertrauen, empfangen wir etwas. Wir werden beschenkt durch den Heiligen Geist. Wir empfangen die Bestätigung des Heiligen Geistes. Du bist angenommen. Du wirst einmal bei mir sein. Ich werde dich, wenn ich wiederkomme, zu mir nehmen. Dieses ewige Leben ist Nummer eins, was wir empfangen. Und das kann uns niemand rauben. Insofern ist das Wort vom Kreuz schon eine Kraft, dass ich sagen kann, wenn jemand mir das streitig machen will, dass ich mich darauf berufe. Sage, es steht geschrieben, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der ist ein Kind Gottes. Das kann mir keiner stehlen. Aber in der Gemeinschaft mit Gott stellen wir fest, wenn wir jetzt auch Jesus als Vorbild nehmen, dass wir bestimmte Dinge nicht gleich so hinkriegen. Und dann beginnt ein Prozess, indem wir wiederum auf dieses Wort vom Kreuz als Kraft zurückgreifen dürfen. Willi hat vor, unser Pastor, für die, die ihn nicht kennen, hat Anfang Juli in seiner Predigt von einem Begriff benutzt, Synchronisation. unser Leben wird mit dem Leben und dem Denken und den Vorstellungen, die Jesus hat, synchronisiert. Das heißt, Dinge, die vorher anders liefen, bringe ich jetzt hinein in eine Übereinstimmung mit Gott, mit Gottes Plan und Willen. Und dazu, wenn ich in diesem Prozess drinstecke, komme ich aber an bestimmten Knackpunkten nicht vorbei. Das beschreibt uns die Bibel im Römerbrief sehr gut. Und das möchte ich noch ein Stückchen näher betrachten. In Römer 7, Vers 14 beschreibt der Paulus, eine Lebenserfahrung, die selbst einem Apostel widerfährt. Er macht die Erfahrung, die er so ausdrückt: Ich tue das, was ich verabscheue. Und ich tue das nicht, was ich will. Und er drückt das auch sehr drastisch aus, sagt: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Er lebt in diesem inneren Zwiespalt. Ich will das Gute tun, krieg's nicht hin. Ich will Jesus als Vorbild haben. Und dann erlebe ich immer wieder, dass meine eigenen Eigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ich kenne das. Eigentlich bin ich ja relativ ruhig, aber wenn eine bestimmte Stelle, einen Pegelstand überschritten wurde, dann bin ich explodiert. Und irgendwie sind meistens Explosionen für die Mitmenschen nicht ganz so gut. Da fliegt was durch die Gegend rum. Und das sind vielleicht Worte. Ich habe auch schon Gegenstände benutzt. Also, ich habe gelitten ein Stückchen unter diesem, unter der mangelnden emotionalen Kontrolle. Und wie kriege ich das jetzt weg? Üben, üben, üben? Irgendwie klappt das nicht. Da muss eine, so etwas wie eine Herzoperation stattfinden. Eine geistliche Herzoperation. Und dann wird das Ganze mehr als Synchronisation, dann wird das eine Implementierung. Dann wird etwas in mich hineingebaut, in meine Seele, in meinen Charakter, was vorher nicht da war. Und jetzt bin ich den nächsten Schritt schon gegangen, indem ich beschrieben habe, was passiert als Antwort auf diesen Zwiespalt von Paulus. Das haben wir in der nächsten, auf der nächsten Seite. Römer 7, 25 bis 8, 13 kommt da die Hilfe. Weil ich mit Christus verbunden bin, ist ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes möglich. Und dieser Heilige Geist hat mich frei gemacht, steht da. Hat mich frei gemacht. Und womit hat er die Grundlage gelegt? Durch das Wort vom Kreuz, durch die Tat am Kreuz. Meine negativen Emotionen sind entmachtet. Das ist ein, und hier setzt dann, um das verwirklichen zu können, einen Vorgang des Glaubens ein, des Vertrauens. Ich komme also mit meinem Päckel, wo ich merke, ich bin einer, der explodiert. Ich komme jetzt zum Kreuz, sage: Jesus, diese Explosion hast du eigentlich, dafür hast du schon gelitten. Ich gebe es ab. vertrau dir darauf, dass ich in Zukunft nicht mehr so handle. Und Jesus sagt mir durch den Heiligen Geist, vertrau mir, ich begleite dich, ich stärke dich und ich lehre dich, Spannungen auszuhalten. So wie Gottes Geist Christus von den Toten auferweckt hat, so hat er auch uns lebendig gemacht, lebendig zu einem Lebensstil nach Gottes Willen. Damit verbindet sich meine Strukturveränderung in der Seele mit dem Kreuz Christi. Das ist die Kraftquelle. Ein Versuch, das ein bisschen drastisch deutlich zu machen. Aber es gibt auch noch eine, sage ich mal, theologische Grundlage für diesen Vorgang. Das steht im Römer 6 davor. Da steht Vers 4, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt. Das heißt, in dem Augenblick, wo Christus starb und ich mich im Glauben mit ihm verbinde, was übrigens durch die Taufe dargestellt wird, durch das Untertauchen, indem das geschieht, komme ich als neuer Mensch, geistlich vorprogrammierter neuer Mensch, heraus. Und das, diesen Tatbestand muss ich im Glauben annehmen, festhalten. Im Vers 11 wird das sehr deutlich gemacht. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Geht von der Tatsache aus. Das ist interessant formuliert. Das ist ein geistliches Faktum, das gibt's. Und meine Aufgabe ist es jetzt, das für mich in Anspruch zu nehmen. So wird das Wort vom Kreuz zu einer Kraft. Es bedeutet quasi Identifikation mit dem Neuen und Abschied von dem Alten. Dieser Vorgang wird sich im Leben eines normalen, gesund sich entwickelnden Christen permanent wiederholen. Das ist nie zu Ende. Erst wenn wir bei Jesus sind, dann gibt es die Blitzverwandlung. Dann werden wir sein, wie er ist. Aber bis dahin werden wir immer wieder Erlebnisse und Erfahrungen machen, die uns unsere Grenzen zeigen des natürlichen Menschen. Und es ist immer wieder nötig, sich mich mit dem auferstandenen Jesus identifizieren. Aber es ist auch schön. Und wir merken, die Quelle der Veränderung liegt nicht in mir, sondern liegt bei Jesus am Kreuz. Ich kann nur ihm die Ehre geben. Und dafür sind wir da. Und wenn so etwas passiert, dieser Prozess da ist, dann wird es Mitmenschen geben, die sagen, der hat sich aber verändert. Dieser Sturkopf ist plötzlich anders geworden. Von dem geht eine Ausstrahlung aus, eine Freude, eine innere Geborgenheit, eine Ruhe. Dann werden sie sagen, das will ich auch haben. Wenn wir mal rumfragen würden, die meisten von uns sind zu Jesus gekommen, weil es Menschen gab, die da irgendwie einen vorbildhaften Charakter hatten. Diese Lebensveränderung hat bei denen schon stattgefunden und das war anziehend dann greift auf unsere Mitmenschen, dann nämlich, wenn die das wahrnehmen und auch wahrnehmen, wo meine Quellen dafür liegen, und dann werden auch sie überzeugt. Und das hängt auch mit dem Kreuz zusammen. Letztlich hat Jesus seinen Jüngern einen großen Auftrag gegeben, Zeugen zu sein, zu erzählen, was sie im Umgang mit ihm erleben. Und wir sehen an ganz vielen Stellen, besonders in der Apostelgeschichte, welche umwerfenden Ergebnisse das gibt.